NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Seit über 50 Jahren zeichnet der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für jüdisch-christliche Zusammenarbeit Persönlichkeiten, Initiativen und Institutionen aus, die sich in besonderer Weise um die Verständigung von Christen und Juden verdient gemacht haben. In diesem Jahr, genauer gesagt am Sonntag, dem 9. März, bekommen die muslimische Politologin und Pädagogin Saba Nur Cema und ihr Mann, der jüdische Historiker und Pädagoge Meron Mendel, die Buber-Rosenzweig-Medaille. Sie erhalten diese prestigeträchtige Auszeichnung, die an die jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig erinnern soll, weil sie sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und weil sie sich gegen Antisemitismus und Islamophobie engagieren, heißt es in der Begründung. Unermüdlich organisiert das Paar Diskussionsveranstaltungen und Gesprächsforen zum Nahostkonflikt, vor allem seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober. Denn seither hat sich auch in Deutschland das Klima geändert. Mit gewalttätigen Angriffen gegen Jüdinnen und Juden, mit sogenannten Pro-Palästina-Camps, besetzten Universitätsräumen und dem massiven Stören und Verhindern von Veranstaltungen, gerade zum Thema Antisemitismus und Nahostkonflikt. Saba Nur Cema und Meron Mendel versuchen in dieser Zeit wachsender Feindseligkeiten dennoch den mühseligen Dialog nicht abbrechen zu lassen. Ich habe die beiden in unserem Gespräch deshalb als erstes gefragt, woher sie die Kraft nehmen, sich in diesen Zeiten für Offenheit und Toleranz einzusetzen.
In allererster Linie ist es für uns beide ein großes Privileg, gemeinsam zu arbeiten. Also es macht auch Spaß und es ist auch irgendwie eine ganz andere Art und Weise, dann zusammenzuarbeiten, beruflich, wenn man eben auch privat zusammenlebt. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und der andere ist, dass das Feedback einfach großartig ist, dass die Menschen, die vor Ort sind, uns das auch zurückmelden, dass es ihnen wichtig ist, was wir sagen, dass es ihnen geholfen hat, dass sie eine neue Perspektive kennengelernt haben. Aber es geht gar nicht darum, dass alle einer Meinung sind am Ende, überhaupt gar nicht. Es gibt auch viele Diskussionsrunden, die sehr, ja, die durchaus kontrovers verlaufen. Und auch das ist etwas, was die Leute irgendwie als eine gute Erfahrung mitnehmen. Und zwar eben zu sagen, wir müssen gar nicht am Ende alle einer Meinung sein, wenn wir eine Diskussion starten. Wir müssen auch gar nicht einen Konsens finden. Nein, sondern es geht darum, dass wir eine Streitkultur entwickeln, in der man sich trotzdem am Ende des Tages respektvoll und mit Wertschätzung gegenübertritt.
Jetzt lässt sich ja dieses Konzept, gerade im Moment, wo ganz viele Gespräche gar nicht mehr auf Augenhöhe stattfinden, besonders schwierig durchziehen. Also auch verschiedene Veranstaltungen, die sie ausgerichtet haben, wo dann die eine Seite abgesagt hat, dann haben die von sich aus abgesagt. Also das ist ja alles extrem ausgedünnt. Ja, was kann denn da noch stattfinden, tatsächlich dialogisch, wenn Augenhöhe gar nicht mehr den anderen gegönnt wird oder eingeräumt wird? Herr Mendel, vielleicht mögen Sie das sagen.
Ja, ich würde schon sagen, ein Problem ist, dass sehr viele Begegnungen, wenn Sie wollen, Dialoge nicht im realen, sondern im digitalen Raum stattfinden, und zwar in sozialen Medien, in irgendwelche Chatgruppen. Es geht darum, dass oft auch Halbwahrheiten oder einfach falsche Informationen verbreitet werden. Und demgegenüber, wenn man so in einem Raum begibt, das ist schon was. Also wenn man in die Augen den Gegenüber schaut und bereit ist, dann eigene Meinung zu sagen, aber nicht nur die eigene Meinung zu sagen, sondern auch zu ertragen, dass andere Personen andere Ansichten haben. Und das ist kein leichter Weg. Wir hatten viele Steine auf dem Weg in der Vergangenheit. Sie haben das auch erwähnt. Es gab Konferenzen, wo der eine oder andere oder mehrere Menschen entweder im Vorfeld abgesagt haben, weil sie nicht bereit waren, mit jemandem zu sitzen, der nicht aus ihrer eigenen Echokammer kommt. Oder Menschen, die erstmal zugesagt haben, aber doch kurzfristig, weil es Druck gab, ihre Zusage zurückgenommen haben. Nichtsdestotrotz, ich würde schon ein bisschen stolz sagen, dass alle Veranstaltungen, die wir organisiert haben, tatsächlich stattgefunden haben. Wir haben vielleicht nicht alle Leute erreicht. Es gab Leute, die sich zurückgezogen haben, aber doch die Tatsache, dass sie stattgefunden haben und die Tatsache, dass es gezeigt hat, dass es doch funktioniert, auch wenn man, wie schon selber gesagt hat, nicht mal am Ende zu Konsens kommt, aber dass dieser Austausch stattfindet, ist insofern, denke ich, ein gutes Zeichen.
Jetzt hat sich ja die Debatte in Deutschland seit dem 7. Oktober 2023 ganz enorm zugespitzt. Sie beide stehen ja eben auch tatsächlich in ihrer Ehe, wenn ich das persönlich sagen darf, für dieses Konzept eben interreligiös oder überreligiös trotzdem zusammenzuarbeiten. Wie ist das? Ich stelle mir vor, dass das in ihren jeweiligen Communities dann vielleicht sich jetzt zugespitzt und besonders schwierig geworden ist, für den Dialog tatsächlich einzutreten. Was erleben Sie da, Frau Thema, von der muslimischen Community?
Ja, es gibt die verschiedensten Reaktionen, aber es ist zunächst einmal wahrscheinlich für die wenigsten überraschend festzustellen, dass auf der muslimischen als auch auf der jüdischen Seite keine großen Jubel und große positiven Reaktionen erstmal wir bekommen haben, als das irgendwie bekannt wurde. Oh, auf beiden Seiten wird getuschelt und überlegt, was machen die da überhaupt und ist vielleicht jemand konvertiert oder wie soll das funktionieren, wie machen die das mit den Kindern? Und wie gesagt, das ist keine Überraschung. Wir wissen, dass wir ein Stück weit auch provozieren und gleichzeitig ist uns auch immer wieder wichtig zu betonen, weil Sie das jetzt auch so formuliert haben und ich verstehe vollkommen, was Sie meinen, wenn Sie sagen, unsere Ehe steht dafür. Aber also unsere Ehe ist jetzt kein interreligiöses Projekt oder so. Nein, oder so natürliches Projekt. Nein, ich weiß, dass Sie es nicht so meinen. Aber ich glaube einfach, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu erwähnen. Ja, ich sehe, dass viele in uns hineinprojizieren. Oh, wenn das zwischen Ihnen beiden funktioniert, dann wir hatten, das stimmt, in Freiburg war das letztens eigentlich auch der Fall. Wir hatten eine Veranstaltung und da hat einer aus dem Publikum gesagt, auf den Nahostkonflikt bezogen, wenn jeder Israeli eine Palästinenserin heiraten würde, dann gäbe es den Konflikt gar nicht mehr. Ja, und gut, ich bin gar keine Palästinenserin, aber ne, die Idee war klar, was gemeint war. Und genau, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich verstehe schon auch, dass damit auch ein Stück weit diese Verzweiflung und die Fragezeichen, die man hat, warum, ne, also was ist da eigentlich los und warum funktioniert das nicht und so weiter, dass man da ein Stück Hoffnung in uns sieht oder so. Und gleichzeitig muss man sagen, tendenziell, wenn man streng genommen auf die eigenen Communities guckt, dann ist für sie viel eher dieses wir als Paar sind ihnen viel eher ein Dorn im Auge, als dass sie sagen, oh ja, das ist doch schön, dass das funktioniert.
Und das ist von jüdischer Seite aus vermutlich ähnlich, denke ich, Herr Mendel, ne?
Ich würde sagen, das ist fast spiegelbildlich. Das Misstrauen, irgendwie dieser unterschwellige Verdacht, vielleicht irgendwie hat die Loyalität für die andere Seite, was die andere Seite sein sollte, ist oft da. Was aber nicht bedeutet, dass es gibt auch jüdische Freunde, die das ganz gut finden. Oder wir werden auch immer wieder, zwar nicht auf die große Glocke gehängt, aber in jüdische Kreisen auch eingeladen. Und dann hören wir, ja, wie toll, dann, wir wollen gerade eure Stimme hören und wir fühlen das, was ihr sagt, ist genau, was wir denken. Aber muss man schon sagen, das ist überhaupt nicht das Mainstream der jüdischen Community.
Ja, Mainstream der jüdischen Community ist ein gutes Stichwort, weil darauf müssen wir natürlich auch noch eingehen. Als bekannt wurde, dass sie beide ausgezeichnet werden mit der Buber-Rosenzweig-Medaille, hat es ja eben auch Kritik daran gegeben. Und zwar vor allen Dingen daran, dass Sie, Herr Mendel, die Auszeichnung erhalten sollen. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat gesagt, ja, das, was Sie vertreten an politischen Einstellungen, vor allen Dingen im Hinblick auf Israel, das sei nicht mehrheitsfähig in der hiesigen jüdischen Community und deshalb sei das eigentlich nicht angebracht, dass Sie ausgezeichnet würden. Haben Sie Verständnis dafür, warum Herr Schuster Sie kritisiert hat und was er kritisiert hat?
Also zum einen finde ich Kritik immer gut. Also ich finde, es ist auch überhaupt kein Problem, dass der Herr Schuster eine Position oder mehrere Positionen von mir in Bezug auf Israel oder wo auch immer kritisiert, das steht ihm zu. Erstmal als Privatperson und zweitens als Präsident des Zentralrats der Juden. Was mir nicht ganz einleuchtet ist, was hat damit Preisvergabe zu tun? Denn die Preis wurde Saba und mir nicht ausgelobt, weil wir die Mehrheiten, weder der muslimische noch der jüdische Community repräsentieren. Wir hatten niemals diesen Anspruch, sondern der Preis ist ganz dezidiert für unsere Arbeit ausgesprochen. Und deswegen finde ich das Argument, dass wir keine Mehrheit repräsentieren, nicht stichhaltig. Und wenn jemand den Eindruck hatte, dass wir beanspruchen, eine offizielle Position von der einen oder anderen Community zu vertreten, dann will ich an dieser Stelle auch klarstellen, das ist überhaupt nicht unser Anspruch.
Na, ich habe das so verstanden, dass es ja schon auch darum geht, sozusagen um so eine Sorge vielleicht, also so habe ich es verstanden, dass möglicherweise dadurch eben so eine Vereinnahmung von falscher Seite stattfinden kann. Und das sozusagen gerade jetzt, nach dem 7. Oktober, wo sich die Auseinandersetzungen um den Krieg und um das Massaker, wo die sich so zugespitzt haben in Deutschland, dass da Angst besteht, dass dann ihre Position genommen wird, um zu sagen, na seht ihr, man kann das ja auch komplett anders betrachten. Ist das ein stichhaltiges Argument?
Ich glaube, das ist ein irreführender Gedanke, weil gerade diese jüdische Vielfalt an Positionen zeigt Stärke. Und das ist auch die beste Antwort an die, an diese Mythen, die sagen, alle Juden sind X oder Y. Und gerade wenn man sieht, es gibt keine einheitliche jüdische Position. Und zum anderen ist es, es fällt mir auf, wenn ich irgendwo in Deutschland werde, dann in der Regel gibt es zwei Sorten von Kritik. Die eine sagt, wie konntet ihr einer anti-israelischen Person eine Bühne geben? Und die andere Kritik sagt genau das Gegenteil. Wie konntet ihr so einen Zionisten eine Bühne geben? Was ich versuche, ist immer analytisch an die Fragen heranzugehen und immer geleitet von der Frage, wie kann man friedliche Kräfte auf beide Seiten, ich meine in Israel und Palästina, unterstützen. Das ist mein Werk seit Jahrzehnten. Ich bin in sehr viele Friedensprojekte involviert und das ist mein einziges Ziel. Und wenn von beider Seite fühlen sich die Leute provoziert, weil mit meinen Positionen kann ich das irgendwie auch verstehen, aber ich würde davon nicht abrücken.
Ich hatte vorhin Ihren Mann gefragt, inwiefern der 7. Oktober das Gespräch oder die Dialogbereitschaft verändert hat. Was beobachten Sie da auf muslimischer Seite? Also gibt es da jetzt überhaupt noch eine Bereitschaft in Deutschland?
Mit wem zu sprechen?
Zum Beispiel mit Juden zu sprechen?
Also pauschal lässt sich das schwierig sagen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall feststellen, dass auf beiden Seiten, da würde ich auch die jüdische Community damit reinnehmen, insgesamt ist die Bereitschaft für Dialog weniger geworden. Die Konfliktlinie zwischen Juden und Muslimen, was den Nahostkonflikt betrifft, die ist ja schon älter. Die haben wir nicht in den letzten 15 Monaten beobachtet. Und das hat sich jetzt nach dem 7. Oktober auf eine drastische Art und Weise nochmal gezeigt. Also wo zum einen der 7. Oktober in vielen, vielen Teilen der muslimischen Gemeinschaft überhaupt gar nicht problematisiert wurde oder verurteilt wurde. Zum Teil gab es die ersten Relativierungen und dann aber auch Legitimierungen. Ja, Befreiung, Widerstand, das geschieht dann halt, ne, nach so und so vielen Jahren Besatzung. Und auf der anderen Seite, das, was in Gaza geschehen ist, wurde auch irgendwie erklärt als Kollateralschaden und so weiter und so fort. Und auch Gleichsetzungen wie die Hamas und die Palästinenser, da gibt es auch kaum einen Unterschied. Und insofern, das haben wir auch wirklich als etwas sehr, sehr Krasses empfunden, da wir nämlich natürlich trotz der Kritik, die es in beiden Communities gibt, auch Kontakte sehr stark haben in beiden Communities und da auch gesehen haben, dass viele überhaupt nicht mehr bereit sind, mit Menschen, mit denen sie vorher vielleicht doch nochmal gesprochen haben oder zusammengekommen sind bei irgendwelchen Veranstaltungen. Also dass es da überhaupt gar keine Bereitschaft mehr gibt, miteinander in den Dialog zu kommen und ganz klar eben auch mit Blick auf die Zukunft, dass man das überhaupt gar nicht mehr wieder machen möchte.
Das war ein Gespräch mit Sabah Nur Chema und Meron Mendel über ihr Engagement für Demokratie, Toleranz und Menschenrechte, wofür sie an diesem Wochenende im Hamburger Rathaus mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet werden. Dazu noch zwei Programmhinweise. Auf ndr.de wird am Sonntag die Preisverleihung ab 11.30 Uhr live gestreamt. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung können Sie im Ersten ab 23.35 Uhr sehen. Als ich Meron Mendel und Sabah Nur Chema um einen Musikwunsch bat, wünschten sie sich von Ofra Haza Imeni Nalu. Ofra Haza war eine jemenitisch-jüdische Sängerin, die bereits im Alter von 43 Jahren verstarb. Sie wuchs als jüngstes Kind einer armen, jemenitischen Einwandererfamilie in einem Vorort von Tel Aviv auf. Mit 12 Jahren wird sie als Gesangstalent entdeckt. Mit 19 beginnt ihre internationale Karriere. Als Schauspielerin spielte Ofra Haza in verschiedenen Filmen mit und vertrat Israel beim Eurovision Song Contest, wo sie 1983 mit dem Titel Chai den zweiten Platz errang. In Israel war sie bis zu ihrem Tod ein gefeierter Star. I'm Sie hörten das Imeni Nalu, gesungen von der israelischen Sängerin Ofra Hasa. Das Imeni Nalu ist ein hebräisches Gedicht des Rabbiners Shalom Shabasi aus dem 17. Jahrhundert. Die erste Zeile des Gedichts lautet: Selbst wenn die Pforten der Reichen sich schließen werden, die Pforten des Himmels werden immer offen bleiben. Ofra Hasa ist mit diesem Lied 1988 ein weltweiter Erfolg gelungen, der sie auch außerhalb Israels bekannt machte. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Die Bundesregierung hat sich von Äußerungen ihres Antisemitismusbeauftragten Felix Klein zu den Ideen von US-Präsident Donald Trump für die Zukunft des Gazastreifens distanziert. Herr Klein habe an dieser Stelle nicht für die Bundesregierung gesprochen, sondern seine persönliche Auffassung geäußert, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, wo Kleins Büro seinen Sitz hat. Die Äußerung stelle die außenpolitische Haltung der Bundesregierung nicht dar, betonte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Klein, der Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus ist, hatte Trumps Plan zur Umsiedlung aller Palästinenser aus dem Gazastreifen in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung im Gegensatz zur Bundesregierung nicht abgelehnt. Es lohne sich, genauer hinzuschauen, sagte Klein. Er halte es nicht für verkehrt, radikal und einmal völlig neu zu denken. US-Präsident Trump habe auch nicht von Vertreibung gesprochen, sondern von einer Umsiedlung, während der Gazastreifen neu aufgebaut werde, sagte Klein. Nach seiner Einschätzung habe der Vorschlag, die Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens für die Zeit des Wiederaufbaus temporär umzusiedeln, zumindest dazu beigetragen, eine internationale Debatte und Initiativen in der Region anzustoßen, wie eine gute Lösung in Gaza aussehen könnte, erklärte Klein am Mittwoch auf Nachfrage. Jegliche Vorschläge müssten selbstverständlich auf der Grundlage des Völkerrechts erfolgen, sagte er. Das Leid in Gaza sei gewaltig und dessen Linderung sehe er im Zentrum aller Bemühungen. Die katholische und die evangelische Kirche in Nordrhein-Westfalen haben gemeinsame Leitlinien zum Umgang mit antijüdischen Bildern und Skulpturen in und an Kirchen entwickelt. Die Leitlinien sollen Gemeinden helfen, antijüdische Darstellungen wahrzunehmen und angemessen damit umzugehen. Erarbeitet worden ist die Handreichung von den 5 katholischen Bistümern und den 3 evangelischen Landeskirchen in NRW. Grundsätzlich sei nicht jede Darstellung von Jüdinnen und Juden zugleich antijüdisch. An vielen Stellen diene sie zunächst nur dazu, diese als Vertreter des Alten Testaments zu kennzeichnen, so die Kirchen. Einige Darstellungen des Judentums in und an evangelischen und katholischen Kirchengebäuden hätten aber eine verletzende und herabwürdigende Botschaft. Die Kirchen betonten, ihnen werde zunehmend bewusst, dass der christliche Antijudaismus dem modernen Antisemitismus einen fruchtbaren Boden bereitet habe. Vor diesem Hintergrund stelle man sich der Verantwortung der Aufarbeitung. In den Leitlinien werden unter anderem Beispiele von antijüdischen Motiven in der Kunstgeschichte aufgeführt. Außerdem werden verschiedene Möglichkeiten des kritischen Umgangs vorgestellt. Dazu gehören zum Beispiel die Entfernung der Werke oder die Übergabe an ein Museum, eine Sichtstörung oder Verhüllung, eine kritische Kommentierung oder auch die Intervention eines Künstlers. Für ein Projekt im Geschichtsunterricht zum Nationalsozialismus wird die evangelische IGS Wunsdorf bei Hannover mit der diesjährigen Abraham-Plakette geehrt. Mit der Auszeichnung würdigt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Hannover nach eigenen Angaben besondere Projekte zum Gedenken an die Judenverfolgung in der NS-Zeit. Die undotierte Plakette wird am Sonntag im Haus der Region in Hannover verliehen, wie die Organisatoren mitteilten. Die Plakette wird während einer Feier zur bundesweiten Eröffnung des Jahres der christlich-jüdischen Zusammenarbeit vergeben. Hauptrednerin in Hannover wird die Berliner Rabbinerin Ulrike Offenberg sein, die auch in der Synagoge in Hameln tätig ist. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Nils Ederberg aus Hamburg. Es spricht Johannes Avenarius.
Kommende Woche feiern wir Purim, den jüdischen Karneval. Er dauert nur einen Tag, aber wird heftig gefeiert. Wir verkleiden uns und es wird viel getrunken. Wir feiern, dass die Juden in Persien aus großer Gefahr gerettet wurden, dass sie überlebt haben. Wie jedes Jahr lesen wir am Schabbat vor Purim einen besonderen Text der Tora zusätzlich zur regulären Wochenlesung. Die eigentliche Wochenlesung Tetzaveh ist für die meisten so interessant, wie der Oscar für die besten Kostüme es für die Mehrheit der Kinogänger ist. Also gar nicht. Denn sie handelt lang und breit von der Kleidung und Ausstattung der Priester. Die zusätzliche Lesung hingegen hat es in sich. Sie berichtet, wie auf der langen Wüstenwanderung des Volkes Israel eines der Völker, dem man begegnete, besonders grausam war und die Schwachen und die Nachzügler Israels umbrachte. Dies Volk hieß Amalek. Auf den ersten Blick ist diese Abfolge, diese Dramaturgie einfach zu verstehen. Erst das Negative, das Böse und dann das Gute, die Rettung aus dem Dunkel ins Licht. Erst das Drama, dann die Erlösung. So sind die meisten der Bücher wie auch Filme gestrickt, die wir heute lesen oder anschauen. Dies gilt für Jugendliteratur, für Liebesgeschichten, für Krimis und für Superheldenfilme. Sie dienen dazu, dass wir uns gut fühlen angesichts überstandener Abenteuer und einem Happy End. Auf den zweiten Blick wird es aber komplizierter, denn die Schlussfolgerung, die die Tora aus der Begegnung mit Amalek zieht, ist überhaupt nicht entlastend und befreiend, sondern lässt uns in einer Dauerspannung zurück. Die Tora fordert uns einerseits dazu auf, die Erinnerung an Amalek auszulöschen, und gleichzeitig fordert sie, dies nie zu vergessen. Im Ergebnis ist die Erinnerung an Amalek so stark wie sonst nur an die Zeit der Sklaverei in Ägypten. Auch die Purim-Geschichte, von der wir im Buch Esther lesen, ist überraschend mehrdeutig. Von Gott, der in der Tora alles lenkt und Israel aus der Gefahr rettet, ist hier nichts zu sehen. Die Handelnden sind alles bloße Menschen. Gott greift nicht ein. Zudem ist die Figur des Retters gar kein Jude, sondern der persische Großkönig. Er wird auch nicht als Held gezeichnet, sondern als willkürlicher Despot. Der Konflikt spielt sich als Intrige am Hof des Herrschers ab, wobei die Bösen aus verletzter Eitelkeit alle Juden umbringen wollen und demgegenüber die Juden in der Gestalt der tapferen Heldin Esther den König überzeugen, dies nicht zu tun. Die Heldin ist eine Jüdin, die ihre Herkunft verleugnete, den König geheiratet hat und in keiner Weise nach der jüdischen Tradition lebt. Wer den Frieden will, muss versuchen, aus der Spirale von Gewalt und Gegengewalt auszusteigen. Dies ist nicht immer möglich. Wir erleben heute in Europa wieder wie eine naive Vorstellung, man müsse nur miteinander Tee trinken und so ließen sich alle Probleme lösen, an der Realität von Gewaltherrschern scheitert. Einfach der Gewalt nachzugeben, ist keine Option, die der Menschenwürde dient. Wir können von der Geschichte mit Amalek lernen, wie problematisch es ist, immer wieder die Verletzungen, das Unrecht, das einem geschehen ist, in den Vordergrund zu stellen. Wir können aber gleichzeitig lernen, die Bedrohungen unseres Lebens und unserer Freiheit ernst zu nehmen, sie nicht zu verdrängen. Aus der Purim-Geschichte können wir lernen, dass es immer sinnvoll ist, aufeinander zuzugehen und im anderen das Gute zu sehen. Zumindest das potenziell Gute und es zu stärken. Ohne dies Doppelte, einen realistischen Blick auf die Gefahren und zugleich das stete Bemühen, Brücken zu anderen zu bauen, wäre das jüdische Volk schon vor Jahrtausenden untergegangen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Niels Ederberg aus Hamburg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie Hashivenu. Übersetzt lautet der Text: Führe uns zurück, ewiger zu dir. Wir wollen zurückkehren. Erneuere unsere Tage wie ehedem. Es singt Fanny Rennert, begleitet von Andor Ishak an der Orgel.
Thank you. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.